Die Schriftsteller sind Leute von der anderen Seite. Die sind Hofnarren oder korrigierende Leute.
Helga Schubert gerät noch mit ihren weit über 80 Jahren in Rage, wenn sie an die Zensur denkt, der sie als Schriftstellerin ausgesetzt war. 13 Bücher für Erwachsene und Kinder schrieb sie in der DDR. Manche wurden gedruckt, einige zensiert, andere verboten. Eine Erzählung erschien im Geheimen, im Untergrund.
Ich bin feindlich negativ, so haben sie mich eingeschätzt.
Helga Schubert kam zum ersten Mal 1976 mit der DDR-Zensur in Berührung, die es laut DDR-Verfassung offiziell gar nicht hätte geben dürfen. Danach herrschte eigentlich freie Meinungsäußerung. Doch die Realität in der Deutschen Demokratischen Republik sah anders aus. Das Ministerium für Kultur kontrollierte Verlage und Buchhandel. Und die Autorinnen und Autoren mussten ihre Texte vor der Veröffentlichung vorlegen. So erhielt Helga Schubert 1976 als Mitglied des Schriftstellerverbandes den offiziellen Auftrag, einen Beitrag zur 30-jährigen Vereinigung von SPD und KPD zu schreiben. Gedruckt wurde ihr Text am Ende aber nicht. Die Ostberliner Schriftstellerin wurde vielmehr in die Abteilung Literatur beim Zentralkomitee der SED einbestellt.
Die haben vor mir gesessen, die waren völlig entsetzt, was ich da geschrieben hatte. Frühere Standpunkte hieß dieser Text. Und da sagte mir die eine Professorin, es ist so, aber so wollen wir nicht gesehen werden. Ich habe so spöttisch geschrieben. Ich habe einfach geschrieben, dass sich die Standpunkte immer zu ändern. Da habe ich sozusagen dieses wunderbare Ernst-Busch-Lied immer so, die Partei hat immer recht, hieß ja ein Lied von Ernst Busch gesungen. Und ich habe praktisch immer den ganzen Blödsinn, der passierte, beschrieben und dann hat es, so hatte die Partei wieder recht, wenn sie irgendwas eingesehen hatte. Und das fand ich nicht gut.
Helga Schubert wurde von 1976 bis zum Fall der Mauer von der Staatssicherheit überwacht wegen des Verdachts der staatsgefährdenden Hetze.
Ich habe doch gewusst, wo ich lebe. Ich habe in einer Diktatur gelebt. Man muss selbstbewusst sein, ja? Man muss der Literatur verpflichtet sein, weil nämlich die Zensurbehörden natürlich nicht sagen, das ist hier spöttisch, sondern die sagen, das ist literarisch gar nicht gelungen.
Die Zensur in der DDR folgte keinen klaren Kriterien. Sie konnte je nach Ort oder Zensor ganz unterschiedlich ausfallen. Verlage und Autoren entwickeln in autoritären Systemen Strategien, um trotz Zensur regimekritische Botschaften zu veröffentlichen, sagt der emeritierte Buchwissenschaftler Siegfried Lokatis von der Universität Leipzig. Er wertete in DDR-Archiven zahlreiche Zensurgutachten und Dokumente aus und führte Interviews mit ehemaligen Zensoren.
Die große Folge der Zensur war natürlich, dass Leser, also eine Vielzahl von Buchlesern, wesentlich mehr als man das heute im Westen in dieser Weise hätte, viel intensiver lasen und zwischen den Zeilen lasen und versuchten, solche geheimen Botschaften abzuklopfen.
Das kodierte Spiel zwischen einem regimekritischen Autor und seinem komplizenhaften Leser. Manchmal wurden diese geheimen Botschaften sogar noch gezielter vor der Zensur versteckt, mit Hilfe von Ablenkungsmanövern.
Also, dass man Stellen reinbaute, die magnetisch den Blick des Zensors auf sich ziehen mussten. Ja, wo man dann einfach zum Beispiel irgendwo mal ein Zitat von Trotzki machte. Das war ein absolutes No-Go. Und dann waren die Scherereien erstmal groß, dann musste das gestrichen werden.
Der Text musste verschiedene Hürden nehmen bis zur Veröffentlichung. Die Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Ines Geipel hat nach der Wende zur Zensur geforscht und für die Bundesstiftung Aufarbeitung die Reihe Verschwiegene Bibliothek mit herausgegeben. Zensur in der DDR war mehrstufig.
Also da gab es zum einen die staatliche Zensurbehörde, also das Amt für Literatur und Verlagswesen. Es gab die Zensur durch die Verlage, es gab die Selbstzensur durch die Autoren, es gab die Parteizensur, aber die eigentliche, die letztlich entscheidende Zensur war natürlich die Zensur durch die Staatssicherheit, die DDR-Staatssicherheit.
Das heißt, bevor ein Manuskript überhaupt an die offizielle Zensurbehörde ging, musste der Verlag es daraufhin prüfen, ob es in der DDR publizierbar war. Aber die Zensur fing eigentlich schon viel früher an, beim Schreiben, im Kopf des Autors.
Zensur ist ja etwas von der Macht ausgeübtes. Und wenn man das in sein Gehirn lässt, ja, dann ist man ja schon verloren.
Die Schere im Kopf. Helga Schubert versuchte, sich davon freizumachen als Autorin. Sie hatte zumindest finanzielle Unabhängigkeit.
Ich war ja immer in der Klinik tätig. Ich brauchte doch durch mein Schreiben kein Geld verdienen. Das Schreiben war für mich einfach nur eine ganz große Notwendigkeit und Klärung, aber ich musste davon nicht leben. Und darum brauchte ich überhaupt keine Kompromisse zu machen.
Unliebsame Manuskripte trug sie, ungedruckt, in geheimen Lesezirkeln studentischer Gemeinden oder der evangelischen Kirche vor. Die Staatssicherheit war auch immer dabei. Da es sich aber um einen sehr kleinen Kreis von Lesern handelte, griff die Stasi in diesen Fällen nicht ein. Und es gab noch eine Alternative: Kontakte zu Westverlagen, zu Verlagen im Ausland. So durfte Helga Schubert den Erzählband »Das verbotene Zimmer« in der DDR nicht veröffentlichen, weil das Buch zu pessimistisch geschrieben war, in einem literarischen Ton, der die SED-Diktatur in einem schlechten Licht dastehen ließ. Im Fall von Helga Schuberts »Das verbotene Zimmer« stimmte die zuständige Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel im Ministerium für Kultur dennoch zu, dass der Luchterhand Verlag in Westdeutschland das Manuskript druckte, weil das Regime finanziell profitierte. Helga Schubert bekam ihr Autorenhonorar in DDR-Mark ausgezahlt. Die Devisen des Westverlags flossen hingegen direkt an den DDR-Staat. Erfolgreiche Bücher, so erklärt es der Zensurforscher Siegfried Lokatis, galten in der DDR immer auch als willkommene staatliche Einnahmequelle.
Da drückte man manchmal schon Auge zu. Und das wurde dann so ausgehandelt, dass immer mal ein paar spannendere gesellschaftskritische Bücher dabei waren, die dann auch gehypt wurden von der Werbung, die Bestseller wurden und die auf eine berechenbare Weise einen guten Profit einfuhren.
Das bedeutet, Zensur hatte immer auch einen gewissen Verhandlungsspielraum. Mechanismen und Strategien, die sich nicht nur innerhalb des Sozialismus beobachten lassen, sondern auch in anderen Diktaturen zu anderen Zeiten, selbst unter politisch entgegengesetzten Vorzeichen. Beispielsweise während der Franco-Diktatur in Spanien, die in der Frühphase politisch den Nationalsozialisten in Deutschland nahestand und dem damaligen faschistischen Regime in Italien. Francisco Franco und seine Militärs hatten sich 1936 gegenüber der rechtmäßig gewählten linken Volksfrontregierung an die Macht geputscht. Nach 3 Jahren Bürgerkrieg wurde Franco 1939 zum faschistischen Staatschef ausgerufen. Das blieb er bis zu seinem Tod im Jahr 1975. Till Kössler ist Bildungsforscher an der Uni zu Köln und spezialisiert auf Franco.
Der Bürgerkrieg war ein katastrophales Ereignis mit vielen Zehntausenden von Toten. Und das führte am Ende dazu, dass einerseits der politische Widerstand gegen Franco eigentlich überhaupt gar keine Basis mehr hatte. Die republikanischen Kräfte waren entweder getötet worden, sie waren in Gefängnissen oder sie waren in der Emigration, also außerhalb des Landes.
Franco ist mit außerordentlicher Gewalt gegen alle politischen Gegner vorgegangen. Für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die regimekritisch schreiben wollten, eine sehr große Gefahr. Der vorbildliche Held des Franco-Regimes war erzkatholisch und ziemlich prüde, sympathisierte in der Frühphase mit dem Hitler-Regime und teilte die militärischen Werte der Machthaber. Doch nicht alle Schriftsteller wollten derart plumpe Propagandaliteratur schreiben. Das zeigt das Beispiel des Romans Javier Mariño des spanischen Schriftstellers Gonzalo Torrente Ballester. Torrente Ballester legte der frankistischen Zensur 1943, also 4 Jahre nach Ende des spanischen Bürgerkriegs, seinen ersten Roman vor. Wer in der Frühphase des Frankismus publizierte, hätte nur unter größter Lebensgefahr offen Kritik an der Franco-Regierung üben können. Der inzwischen verstorbene Torrente Ballester äußerte sich dazu 1994 in einem Interview für »Die Waffen der Kreativen, Bücherzensur und Umgehungsstrategien im Frankismus«, die Promotionsschrift von Gabriele Knetsch, der Autorin von dieser Folge Radio Wissen. Hier als nachgesprochenes Zitat.
In den 40er Jahren hätte das politische und persönliche Konsequenzen gehabt. Man wäre ins Gefängnis gekommen oder sie hätten dich erschossen. Ich glaube nicht, dass es da viele Fälle kritischer Autoren gab. Das hätte sich niemand getraut. Man wusste genau, dass man erschossen werden kann. Davor musste man sich schützen.
Torrente Ballester wählt eine Hauptfigur, die ideologisch auf der richtigen Seite steht. Einen jungen Angehörigen der faschistischen Falange. Doch er lässt auch Vertreter anderer politischer Positionen zu Wort kommen. Einen Anarchisten, eine Kommunistin. Feindbilder des Regimes. Außerdem wirkt ausgerechnet der Falangist nicht sehr sympathisch, vielmehr unzuverlässig. Die Kommunistin hingegen human und klug. Bevor Gonzalo Torrente Ballester das Buch bei der Zensur einreichte, legte er das Manuskript einer Bekannten vor, die in der Zensurbehörde arbeitete. Diese äußerte Zweifel und der Autor änderte das Ende des Romans. Er machte daraus eine inhaltlich wenig motivierte Geschichte der Bekehrung. Die Hauptfigur bekennt sich zum Katholizismus. Doch die Taktik schlug fehl, wie das Zensurgutachten aus dem Jahre 1944 zeigt, das heute im Archivo General de la Administración in Alcalá de Henares aufbewahrt wird.
Die Bekehrung lässt sich, auch wenn sie tiefgehend und aufrichtig zu einem rein geistigen Zweck gemeint ist, am Helden kaum wahrnehmen, weil er ständig gegen Zweifel und Schwächen kämpft.
Der Druck des Manuskripts wurde abgelehnt. Bemängelt wurden auch zahlreiche unmoralische und obszöne Passagen. Die frankistische Zensur war stark vom Moralkodex der katholischen Kirche geprägt. Zensur ist etwas Flexibles, abhängig von der tagesaktuellen Politik, vom ideologischen Standpunkt, aber auch vom persönlichen Geschmack der Zensoren. Was zensiert werden muss und was nicht, das wird immer wieder neu ausgehandelt. Zwischen den konkurrierenden Machtgruppen des Regimes, aber auch zwischen Zensor und Autor bzw. Verleger. Gonzalo Torrente Ballester versuchte 1943 persönlich bei einem Zensor vorzusprechen und über das Verbot seines Romans Javier Marinho zu verhandeln. Er schildert rückblickend im Interview für die Promotion Die Waffen der Kreativen, wie mühsam diese Verhandlung mit dem Zensor ablief.
Ich hatte ein sehr langes Gespräch mit ihm. Er wiederholte seine Argumente und ich meine, der Zensor war sehr katholisch. Er war ein dogmatischer, wenig offener Katholik.
Während in der Frühphase des Frankismus die katholische Kirche noch die Länge von Röcken und Ärmeln bei Frauenkleidern festlegte, lockerte sich die moralische Zensur in den 1960er Jahren. Ausländische Touristen im Bikini waren an spanischen Stränden kein seltener Anblick mehr. Der Moralkodex der Kirche verlor an Einfluss. 1962 setzte sich der Zensurchef Carlos Robles Piquer für eine neue Zensurpolitik ein. 1994 sagte er im Interview für die Waffen der Kreativen, Zitat,
»Ich praktizierte eine Politik des Dialogs mit Autoren und mit Verlegern. Wenn ich ein Buch als problematisch einschätzte, bat ich einen Autor zum Gespräch. Wir trafen uns dann mittags in einem Restaurant und sprachen über das Buch. Ich erklärte ihm, welche Schwierigkeiten ich sah, und er erklärte mir seine literarischen Beweggründe. Kannst du diesen Satz hier streichen? Fragte ich ihn. Kannst du das anders formulieren? Diesen Angriff kannst du so nicht machen. Der ist zu aggressiv.
Und auch das gab es im Frankismus. Nicht nur einen komplizenhaften Leser, sondern auch einen komplizenhaften Zensor.
Die Art und Weise, wie man etwas sagt, ist genauso wichtig wie das, was man sagt. Wenn jemand die Dinge geschickt formuliert, ist es viel einfacher, dass sie keine Reaktionen hervorrufen. Wir wollten ja das Regime öffnen. Aber wir mussten aufpassen, dass wir keine Reaktionen bei den Betonköpfen hervorriefen, die die Öffnung gefährdet hätten.
Regimegegner, die sich zu offen gegen Franco stellten, mussten bis in die 1970er Jahre mit brutalen Strafen rechnen, sagt der Historiker Till Kössler.
Wir sehen das auch, dass immer dann, wenn der Protest für Franco drohte, in einen politischen Widerstand überzugehen, dass dann das Franco-Regime nicht zimperlich war, Massenverhaftungen vornahm, Oppositionelle vor Gericht stellte und sogar bis in die Spätphase, bis in die 70er hinein, dann auch Leute zum Tode verurteilte und hinrichten ließ.
Spielräume wurden zwar in der Spätphase des Franco-Regimes größer, aber sicher sein konnten Schriftsteller nicht, dass ihr Buch nicht konfisziert wurde oder sie gar vor Gericht gestellt wurden. Verhandlungen zwischen Zensoren und Zensierten, gab es das auch in der DDR? Der Zensurforscher Siegfried Lokatis berichtet in vielen Publikationen von dem Prozess des Aushandelns. Er hat Dokumente ausgewertet und mit ehemaligen Zensoren auch selbst gesprochen.
Naja, am besten hat das Erich Löß, einer der Großmeister der Zensur, beschrieben. Der hatte ein Buch geschrieben, das war 1977 rum, Es geht seinen Gang. Und der musste mit seinem Verleger darum streiten, mit Eberhard Günther, weil 26 Stellen moniert worden waren. Ja, das gab regelrechte Pokerspiele.
Stundenlang diskutierten sie Streichung um Streichung, bis der Verleger bereit war, den Text einem Zensor vorzulegen. Zensoren in der DDR waren überwiegend literarisch gebildete Fachleute. Zu dem Schluss kommt Siegfried Lokatis. Der Mythos vom ungebildeten Zensor, der die Regimekritik nicht versteht, bestätigt sich nicht.
Am Anfang, im ersten Jahrzehnt, waren das alles gute, bewährte Genossen, die auf dem KZ gesessen hatten, die sich enorm gebildet hatten literarisch. Und eigentlich hatten die schon eine beneidenswerte Bildung oft, wo man auch die Gutachten sehr gerne liest. Und dann so in den 60er Jahren kamen die Leute, die an den eigenen Universitäten studiert hatten, die einen anderen Horizont hatten, die literaturpolitisch versiert waren, natürlich auf eine parteiliche Weise.
Einfach war der Beruf des Zensors in der DDR nicht. Er saß zwischen den Stühlen. Einerseits verhandelte er mit den Verlagen, die künstlerische Interessen geltend machten. Auf der anderen Seite vertrat der Zensor die Interessen des Regimes. Immer wieder kam es vor, dass ein hochrangiges SED-Mitglied oder ein Politiker das Buch in die Hände bekam oder auch ein Vertreter der sowjetischen Botschaft und sich über ein Buch beschwerte.
Das war schon ein Job, wo man leicht was an den Nerven kriegen konnte und wo man oft sehr doppelgleisig operieren musste.
Denn im schlimmsten Fall wurde dann nicht nur der Autor, sondern auch der Zensor bestraft.
Irgendwann wurden fast alle Zensoren, die wir kennen, mal entlassen und übernahmen dann zur Strafe einen Verlag. Und das war dann ganz spannend, weil die großen Verlage wurden fast alle in der DDR von ehemaligen Zensoren geleitet.
Sowohl im Spanien Francos als auch in der DDR wirkte sich die Zensur auch auf das Geschichtsbild im Land aus. So wurden spanische Schriftsteller von der Zensur im Franco-System daran gehindert zu schreiben, dass Franco durch einen Putsch an die Macht gekommen war, zum Preis einer brutalen Repression gegen seine Gegner. In der DDR waren beispielsweise Bücher, die die Gräueltaten der Roten Armee während des Zweiten Weltkriegs thematisierten, ein No-Go. Und das war nur eines von vielen Tabuthemen in der DDR-Diktatur. Viele Autoren wurden bespitzelt, inhaftiert, zwangseingewiesen, misshandelt. Die Literaturwissenschaftlerin Ines Geipel sieht das in den Archiven dokumentiert, selbst für die Zeit kurz vor der Wende im Herbst 1989.
Wir haben in dem Archiv noch im Oktober 89 Haftbefehle gegenüber Autoren, in Leipzig beispielsweise. Nach außen hin sieht diese DDR bunter aus, kommoder, aber im Kern ist der Zensurbegriff bis zum Jahr 1989 derselbe geblieben. Der Lyriker Uwe Keller wurde 1981 zu 6 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt, Frank Romeis für 12 Gedichte zu 3 Jahren und 6 Monaten, Ralf Arnicke schickte seine Manuskripte in die Bundesrepublik, bekam dafür 1984 wegen ungesetzlicher Verbindungsaufnahme 1 Jahr und 10 Monate Zuchthaus. Diese Liste ist beliebig zu verlängern.
Manche Autoren durften in der DDR gar nicht veröffentlichen. Andere wurden durch Verhöre der Staatssicherheit oder durch Haft gebrochen.
Der Dichter Günter Ullmann hat sich nach endlosen, brutalen Verhören durch die Stadtsicherheit alle Zähne ziehen lassen, weil er annahm, er sei am Körper verwanzt und die Stadtsicherheit wisse jedes Detail über ihn. Also das gehört ja immer zusammen. Das Urverhältnis in dieser ganzen Konstruktion ist die Angst. Die Angst der Macht vor dem Wort und die Angst wiederum der Autoren, dass ihre Wahrnehmung von der Macht gegriffen wird, ihre Texte, ihre Wörter, ihre Literatur von der Macht gegriffen wird. Die Zensur hört bis zum letzten Tag der DDR nicht auf.
Bei Autorin Helga Schubert haben die vielen Jahre, die sie als Schriftstellerin unter der Zensur gelebt hat, bis heute Spuren hinterlassen. Lange Zeit hat Helga Schubert gar nicht mehr geschrieben, auch nach der Wende nicht. Im Alter von 80 Jahren begann sie wieder neu. 2020 mit dem Buch Vom Aufstehen.
Ja, es hat mich sehr beschäftigt und ich habe versucht, mich nicht kaputt machen zu lassen. Ich habe versucht, diesen Raum, in dem ich denke, durch gute Freunde, durch meine Ehe, Kinder, also ich habe es immer versucht, einen inneren Raum des guten Geschmacks aufrechtzuerhalten. Und in dem habe ich auch geschrieben.
Gabriele Knetsch berichtete über das Thema Verbotene Bücher ringen um Worte, wie Zensur funktioniert. Wer mehr über die Literatur in der DDR erfahren möchte und zu geschichtlichen Hintergründen in der DDR und in der Diktatur Francos in Spanien, auch dazu gibt es weitere spannende Podcasts von Radio Wissen. Wer noch mehr in die Weltgeschichte eintauchen will, empfehlen wir den Podcast »Wenn die Sonne untergeht«, gelesen von Stefan Schad. Im Hörbuch verwandelt sich, kurz nach Hitlers Machtübernahme 1933, ein kleiner Fischerort an der Côte d'Azur in die Hauptstadt der deutschen Literatur. Denn hier, im Exil, stranden unter anderem Leon Feuchtwanger mit Familie, Bertolt Brecht und mittendrin Thomas Mann mit seinen 6 Kindern zwischen Luxusvilla am Mittelmeer und lähmender Angst vor dem, was gleichzeitig in Deutschland passiert. Der vielfach preisgekrönte Autor Florian Illies taucht wieder einmal ab in einen Moment der Geschichte, in unbekannte Tagebücher und in die Innenleben einer außergewöhnlichen Künstlerfamilie. Wenn die Sonne untergeht, Familie Mann in Sanary-sur-Mer, als 10-teiliges Hörbuch, gelesen von Stefan Schad, in der ARD-Audiothek. Den Link gibt's in den Shownotes.